dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch am Start und heute mit einem wieder für mich sehr besonderen Gast. Denn die junge Dame, die hier mir gegenüber sitzt, ist nicht nur Fachärztin für plastische Chirurgie, sondern sie ist auch bald Teammitglied bei uns in der Hanseästhetik. Nämlich ab Januar geht es los für Frau Dr. Maria Dattras. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Maria, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich sammle so ganz langsam alle netten Frauen, die ich kennengelernt habe in meinem Beruf, um mich drum herum, was total schick ist. Das fing mal an mit Egim, die kennst du. Da war ich noch Jungassistenz bei uns in der Klinik, noch weit vom Facharzttitel entfernt. Und sie hat da PJ gemacht. Anna-Maria ist ja dazugestoßen vor 2 Jahren. Da war ich schon etwas fortgeschrittener als Assistenzarzt. Und sie kam in der Rotation zu uns, dann in die plastische Chirurgie. Und wir haben uns auch mal kennengelernt. In der Klinik und da warst du Formulantin.
Genau.
Das erste Mal in St. Georg, da war ich leitender Oberarzt in der Plastischen und irgendwie scheint dich das alles nicht verschreckt zu haben und dann hast du nochmal eine Formulatur gemacht, als ich dann schon niedergelassen war in der Praxis, zusammen mit Herrn Dr. Kovacevic und dann bist du auch plastische Chirurgin geworden.
Ja.
Erzähl mal, was gab den Ausschlag? War es die erste oder die zweite Formulatur oder war es schon vorher klar, dass du Plastikerin bist?
Nee, es war überhaupt nicht klar. Also ich bin auch bei dieser ersten Formulatur total zufällig gelandet, weil ich ein bisschen spät dran war mit Bewerbungen für die erste Klinikformulatur. Es war tatsächlich die allererste Formulatur überhaupt im Krankenhaus. Davor war ich in der Praxis für Dermatologie, also irgendwie in der Richtung hatte ich schon Interesse und also auf Hausarzt hatte ich gar keine Lust, deswegen war ich da in der Derma und dann habe ich mich danach beworben und war noch für alles offen, also Kinderheilkunde, Anästhesie, war noch alles dabei und dann eben die plastische vom St. Georg und das waren die einzigen, die geantwortet haben und so bin ich dann tatsächlich da gelandet.
Im Ausschlussverfahren.
Meine Mama wohnt ja hier, deswegen wollte ich gerne nach Hamburg und habe mich dann auch gefreut, dass das geklappt hat und habe da dann überhaupt erstmal gecheckt, was plastische Chirurgie überhaupt bedeutet. Mhm. Also man hat ja eigentlich, wenn man Laie ist, immer so ein, man denkt nur Schönheitschirurgie, verbirgt sich dahinter und so ein bisschen bin ich auch als junge Medizinstudentin daran gegangen und war dann einfach super geflasht, was alles dazugehört und vom freien Lati, also freier Muskellappen, über kleine Tumoren im Gesicht, dann die Handchirurgie und was wir da alles gemacht haben oder wo ich da mitmachen durfte. Das hat mich dann erstmal total begeistert und dann habe ich noch ganz viele weitere Formulaturen in der Plastischen gemacht. Mhm. Ich habe auch noch HNO und Gyn so ein bisschen mal ausgecheckt, aber letztlich bin ich irgendwie immer wieder zur Plastischen zurückgekommen und ja.
Also du hast dich letzten Endes dann auch langsam in das Fach verliebt.
Genau.
Ein kleines bisschen. Ja. Im Ausschlussverfahren. Bei mir war es ähnlich, das habe ich schon mal in einer der ersten Folgen, glaube ich, erzählt. Ich bin eigentlich auch im Ausschlussverfahren hingekommen. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt. Ich habe mir Herzchirurgie angeguckt, fand ich tierisch langweilig. Ich war bei den Orthopäden, ich war klar bei den Internisten. Ich habe mir HNO angeguckt im Bundeswehrkrankenhaus. Und dann war ich in einer kleinen Klinik hier in Hamburg, die hatten einen Allgemeinchirurgen, der aber als Plastiker dort gearbeitet hat. Und das war super, der hat einen Tag eine Brust operiert, nächsten Tag ein Auge und dann hat er eine Hand gemacht und das war immer irgendwie spannend. Und ich dachte, boah, geil, das möchte ich auch haben. Ist immer so schön abwechslungsreich. Und so bin ich in das Fach tatsächlich nachher reingerutscht. Ah, ist total witzig. Und du warst zuletzt tätig als Oberärztin in einer großen Klinik hier in Deutschland.
Ja.
Genau. Erzähl mal ein bisschen, was gab es da so alles zu operieren? Was habt ihr alles gemacht und gesehen?
Also im Bergmannsheil in Bochum, liebe Grüße an meinen Ex-Chef, Superchef, haben wir alles gemacht, was die plastische Chirurgie hergibt eigentlich. Also da habe ich auch dann mein PJ gemacht und mich auch sofort in diese Klinik verliebt. Ist ein Maximalversorgerhaus mit einer großen Verbrennungsintensivstation, 8 Betten, die wir auch bis vor 2 Jahren noch selber als plastische Chirurgen geleitet haben. Also in meinen Diensten dort ist man immer zwischen der Verbrennungsintensiv und dem OP und der Notaufnahme hin und her gerannt und hat sich letztlich darum alles gekümmert. Jetzt von der Anästhesie geführt sicherlich auch nicht schlecht, aber man hat super viel gelernt einfach, also auch intensivmedizinisch. Dann haben wir ganz viel rekonstruktive Chirurgie gemacht, also viel auch mit den Unfallchirurgen, irgendwelche nach Unfällen, jemand hat eine Unterschenkelfraktur, hat da noch eine offene Wunde, die einfach nicht abheilen will und dann kommt der Patient eben zu uns und wir machen irgendwie das Loch zu, jetzt mal salopp gesagt, Dann machen wir auch ganz viele kleine OPs, ambulante OPs im Gesicht, was dann zum Beispiel für die Dermatologen irgendwie zu groß ist, wird dann zu uns geschickt und von uns weiter behandelt, Tumoren rausschneiden und dann auch irgendwie da gucken, wie kriegt man das wieder schön zu, dass es funktionell funktioniert, aber auch eben ästhetisch aussieht. Mhm. Dann machen wir viel Brustrekonstruktion oder haben wir gemacht, nach Brustkrebs mit Eigengewebe vom Bauch oder vom Gesäß.
Ja.
Und dann natürlich auch die Handchirurgie und die Verbrennungschirurgie.
Maximalversorger bildet alles aus, schlussendlich deckt auch alles ab. Plastische hat ja 4 Säulen: Handchirurgie, Brandverletzte, rekonstruktive und ästhetische Medizin. Ja. Wobei ich immer sage, die Ästhetik ist so die kleine Schwester der Rekonstruktion. Mhm. Alles, was wir mal oder was wir anbieten, egal ob es eine Brustverkleinerung ist, eine Straffungsoperation, eine Hautstraffung oder ein Facelift, sind ja Dinge und Techniken, die haben sich mal entwickelt aus der Notwendigkeit, Löcher zu verschließen. Und mein erster Chef, Peter Kuhner, der hat immer gesagt, man muss große Löcher schneiden, um kleine Löcher zuzubekommen.
Ja.
Und das kann man nur verstehen, wenn man das mal wirklich gesehen hat. Man hat ein kleines Loch in einem entzündeten Bereich, die Kniescheibe liegt frei oder das Kniegelenk liegt frei und da genügt es eben nicht, 2 dicke Nähte zuzukriegen, zuzuziehen. Sondern da muss man unter Umständen ein Riesenloch in der Wade schneiden, den ganzen Schmetterlingsmuskel rausnehmen, unter der Haut durchschieben, in das Loch schieben und dann hat man dann nachher wieder einen vernünftigen Weichteil verschlossen.
Ja.
Hast du eigentlich Mediziner in der Familie oder wie bist du auf Medizin gekommen?
Nee, gar keine Mediziner.
Ich auch nicht.
Aber ich habe viele Handwerker in der Familie. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen.
Ja.
Dass ich auch im Studium dann schon schnell gemerkt habe, okay, diese ganzen theoretischen Fächer ist irgendwie alles schön und gut als Basis, aber ich möchte irgendwie anpacken. Ich muss irgendwie was machen, wo ich auch schnell Ergebnisse sehe, wo man einfach irgendwie ja nicht ewig an irgendwelchen Medikamenten rumschraubt oder sich ewig die Kurven anguckt, sondern wo man sich überlegt, was habe ich für ein Problem, aber wie kann ich das jetzt lösen? Und das ist ja in der plastischen nochmal ganz besonders so, dass man da kreativ sein kann auch, dass man jetzt nicht immer vielleicht wie in der Viszeralchirurgie eine OP von A bis Z nach dem Schema eigentlich mit kleinen Variationen immer durchführt, sondern dass man wirklich so ein bisschen überlegen kann, okay, wie machen wir es diesmal, was haben wir überhaupt noch für eine, was haben wir noch für Möglichkeiten bei den Patienten, wurde ja manchmal auch schon in anderen Kliniken dann irgendwas ausprobiert, was nicht geklappt hat und bei uns war dann so ein bisschen die Endstation und man musste dann damit irgendwie gucken, was noch übrig ist, um dieses Problem zu lösen, aber ich glaube, meine Mama hat schon so medizinisches Interesse, die hat in der DDR damals auch so einen Job gelernt und studiert als, ich glaube, histologischer Präparator nannte sich das. Das war dort ein Studiumsberuf, dass man sozusagen für die Pathologen und Pathologinnen die Schnitte vorbereitet und hat sie jetzt letztlich hier aber nicht fortgeführt, aber das war, glaube ich, davon hatte ich schon immer so ein bisschen Einfluss ins Medizinische.
Da gibt es eine nette Anekdote. Ein Podcast eignet sich ja für kleine Anekdoten. Ich weiß noch, das war Studium, 3. Semester und das war das Anatomiejahr in Hamburg. Und es ist ein sehr intensives, man hat Anatomie, ist richtig viel zu lernen, Biochemie, Physiologie und ZNS. Also es wird einem in diesen 6 Monaten nicht langweilig. Und das erste Testat war Knochentestat. Ganzer Körper, alle Ansätze, Ursprünge und so weiter und so fort. Und jetzt sieht man das, ich trage Brille und der eingeschränkte Visus ist jedem offensichtlich. Damals war ich 20, 21 und da war es eigentlich mit den Augen noch so ganz okay. Und wir hatten so einen großen Hörsaal, den Histologie-Hörsaal und da stand dann vorne an der Tafel dran, wer bei wem Prüfung hat. So, und dann ist man also irgendwie die Woche vorher dann hingekommen und ich guckte von hinten rein und dachte, ah, Bartels, Lorke, alles klar. So, fertig, wieder raus, zack, dann kam der Tag der Prüfung, ich habe mich da auch schön eingefunden mit der entsprechenden Uhrzeit und Professor Lorke war da auch noch ein paar andere Prüflinge und so weiter und dann ging das los, erst wurde A, B, C, also ich weiß nicht, Frau Müller wurde geprüft und dann wurde Frau Mattesen geprüft und es wurde Frau Meier geprüft und dann wurde Herr Bartels geprüft und ich habe Prüfung gemacht und er war ein ziemlich strenger Hund, harter Typ, niemand wollte eigentlich zu dem, lief aber alles super. Dann sagte er, wie heißen Sie denn? Ich sagte, ja, Timo Bartels. Guckt er mich an und sagt, wie heißen Sie? Ich sage, Bartels. Fällt Ihnen was auf? So, keine Ahnung, was soll mir auffallen? Mein Name kenne ich, Prüfung bestanden. Also sagt er, ja, aber Sie sind nicht bei mir, Sie sind bei Lauke, nicht Lorke. Also habe ich leider den falschen Namen gesehen und dachte, oh fuck, jetzt habe ich die Prüfung beim eigentlichen Prüfer verpasst. Zwar bestatten, alles gut, die anderen haben sich einen Ast gelacht und sagte, ja, dann rennen Sie mal rüber. Ne? Und ich bin rübergerannt, einmal quer durch das Unigelände dann auf einen anderen Saal. Und Frau Dr. Locke saß da schon so, da lässt mich warten. So. Und ich sage, ja, Geschichte kurz erzählt, ich habe da und schon bestanden und können Sie fragen. Da sagt sie, ach was, wenn Sie das da geschafft haben, dann schaffen Sie es ja auch. Nehmen Sie doch nochmal Platz, wir fangen nochmal von vorne an. Habe ich gleich zweimal gemacht, war lustig. Also das war meine Erinnerung mit Histologie. Das war ganz lustig.
Lustig, ja.
Hast du denn hast du einen Lieblingsbereich? Natürlich hast du einen Lieblingsbereich, sonst würdest du nachher nicht die Klinik verlassen. Mhm. Dich rein auf den ästhetischen Bereich fokussieren letzten Endes. Aber wie kam es dazu, dass du sagst, Ästhetik ist jetzt mein Steckenpferd, da möchte ich all meine Energie reinbündeln?
Also Ästhetik finde ich erfordert, oder ich muss es so sagen, man sagt ja manchmal, okay, ist irgendwie traurig, dass Leute dann aus der Klinik in die Praxis gehen, um dann nur noch Ästhetik zu machen, in Anführungszeichen. Und ich finde aber, gerade in der Ästhetik, wo man eben hochelektiv in der Regel, oder eigentlich sollte man nur gesunde Patienten operieren, gerade da braucht man jemanden, der super viel Erfahrung hat, weil man einfach da in einen gesunden Körper rein operiert, um den noch schöner zu machen oder noch irgendwie hier und da passender. Und ich finde, diese ganze Vorbereitung darauf, also diese ganzen anderen Bereiche und vor allem eben die Rekonstruktive, war eher so mein Lieblingsfach von den anderen Säulen, also Handchirurgie und Verbrennung gibt es auch, oder in der Handchirurgie Sachen, die man irgendwie gerne operiert, aber das war jetzt nie so mein Fokus, fand die Rekonstruktive immer besonders toll. Und wie du schon gesagt hast, ist die auch sehr nah an der Ästhetik dran. Und ich finde dann, die Ästhetik ist nochmal so die Kirsche auf der Sahnehaube sozusagen, um da dann eben, weil da eben ganz besondere Feinheiten nochmal darüber entscheiden, ob jetzt ein Ergebnis wirklich super wird oder ob es nur okay wird oder ob es gar nicht gut wird. Also ich finde, das ist irgendwie so eine Königsdisziplin der plastischen Chirurgie, die ich super spannend finde. Ich finde auch das Patientenklientel sehr, sehr dankbar, anders als man manchmal denkt. Also ich finde eher in der Klinik, wo man denkt, okay, man hat jetzt gerade jemandem so das Bein gerettet, weil man, woanders, wo sollte es schon amputiert werden, und wir haben es jetzt irgendwie geschafft, das noch zuzumachen. Die Person findest du dann bei der Visite nicht, weil der einfach schon draußen beim Rauchen wieder ist. Und manche Patienten wissen das dann da gar nicht so zu schätzen, was man da jetzt irgendwie 6 oder 8 Stunden lang gerade an Arbeit reingesteckt hat. Und ich finde, die Patienten in der Ästhetik sind häufig anders, als man sich die vielleicht manchmal vorstellt, dass die sehr demanding oder so sind, sind die gar nicht. Ich finde, die sind oft sehr, sehr dankbar, weil die eben weil man denen so ein neues Lebensgefühl gibt. Und das finde ich irgendwie sehr schön, mit diesen Menschen zu arbeiten, die dann so nicht gezwungen sind, ihr Vertrauen dir zu schenken, sondern die das komplett freiwillig tun.
Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt, warum die Compliance, also das Mitarbeiten, häufig besser funktioniert als bei Patienten jetzt, was du erwähnt hast, zum Beispiel mit dem offenen Raucherbein. Man müht sich Stunden unter dem Mikroskop ab und hinterher sieht man ihn wieder mit der Fluppe auf der Dachterrasse sitzen. Ja. Einfach, der eine muss sich behandeln lassen und der andere bei uns will sich behandeln lassen. Genau. Also es sind vollkommen unterschiedliche Motivationen. Bots ist eine intrinsische Motivation, wo du proaktiv Ja sagst zu einem Schritt irgendeiner Körperveränderung. Und ich war jetzt gerade letzten Monat in London eingeladen, bei der British Association of Aesthetic Plastic Surgery ein paar Vorträge zu halten. Mhm. Das war super spannend. Und es gab einen Vortrag eines englischen Kollegen und der ging letzten Endes darum, ist eigentlich Ästhetik überhaupt Medizin, ja oder nein? Und gibt es natürlich gibt es einen Bedarf, aber macht es wirklich medizinisch Sinn, überhaupt dieses Angebot zu haben? Und da gab es große psychologische Studien, die durchgeführt haben, und das muss man ganz klar Ja sagen. Es ist ein echter Teil der Medizin und es macht auch total Sinn. Denn viele Dinge kann man einfach nicht wegdiskutieren, muss man sagen. Wir sind ja jetzt gerade im Zeitalter der Diversität angekommen. Mhm. Wir können uns Männlein fühlen, wir können uns Weiblein fühlen. Und da hast du ja keinen Einfluss drauf. Du kannst dich zwar so fühlen, aber ich glaube, um wirklich als Mensch sich homogen zu präsentieren und gesund durchs Leben zu gehen, muss das ein kleines bisschen im Einklang sein. Wenn ich sag mal, du fühlst dich plötzlich wie ein LKW-Fahrer, das passt nicht so ganz zu deinem femininen Äußeren. Und zu mir passt es auch wahrscheinlich nicht so sehr, wenn ich mich jetzt fühle wie Claudia Schiffer. Also das harmoniert. Man würde es jetzt auch nicht mehr hinkriegen, operativ aus mit Claudia Schiffer zu machen. Aber ich will nur sagen, extremes Beispiel. Letzten Endes Einklang von Körper und Seele ist einfach für eine mentale Gesundheit ganz essentiell.
Ja.
Und die genetischen Voraussetzungen sind bei jedem von uns komplett unterschiedlich. Der eine macht extrem viel für seinen Körper, passt extrem auf. Und es funktioniert trotzdem halt eben nicht so, weil die Hautgenetik, das Bindegewebe eben nicht in dem Maße mitspielt. Und der Nächste schert sich salopp gesagt da einen Scheißdreck drum. Und der sieht einfach trotzdem lange Zeit fit aus und gesund aus, ja, und frisch und jugendlich aus. Und insofern empfinde ich uns für viele Dinge, die wir machen und um die wir uns kümmern, so ein bisschen wie das ausgleichende Schwert von Mutter Natur.
Ja.
Ne? Wir können denen helfen, so einen kleinen Schubs zu geben, die eben nicht einfach sagen können, aufgrund guter Voraussetzungen, ich würde, aber ich altere in Würde.
Ja, nee, das ist sehr schön gesagt. Und ich finde gerade die Leute, die dann da vielleicht genetisch bedingt irgendwie sehr bevorteilt sind, sind auch häufig die, die dann schnell so ein bisschen judgy sagen, ja, warum lässt du denn das und das machen? Mhm. Und das finde ich dann immer sehr leicht gesagt. Oder wenn man dann sagt, okay, die Krankenkasse zahlt vielleicht lieber Psychotherapie wegen der abstehenden Ohren, wo wir einfach mit einer kurzen OP direkt Abhilfe schaffen können.
Absolut.
Why not? Also
why not?
Es kommen dann eh nur die Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und für die das in Frage kommt. Also man muss da ja sowieso niemanden von irgendwas überzeugen, wenn die Person das nicht möchte. Aber die, die das möchten, den finde ich, sollte man das irgendwie auch freistellen und das eben auch nicht bewerten. Und unser Job ist dann eben so ein bisschen lenkend zu gucken, ist Procedure XY jetzt was für die Person oder nicht. Aber ich finde, wie du sagst, man kann da ein bisschen für ausgleichende Gerechtigkeit sorgen.
Otoplastik, also die Ohrenlegeplastik, nebenbei gesagt, ich glaube, so ziemlich wahrscheinlich die einzig richtig akzeptierte, gesellschaftlich konform laufende, von so ziemlich jedem bejahende ästhetische Korrektur bei Kindern.
Genau, die man auch
unter 18 machen lassen kann, wo ja häufig empfohlen wird, sogar schon vor der Einschulung, damit eben weniger Hänseleien mit dem Kind passieren und solche Geschichten. Also es verändert an der Funktion gar nichts.
Ja.
Letzten Endes ist ein rein ästhetischer Eingriff, den man macht, um Psyche zu schützen.
Ja.
Das muss man auch fragen, warum haben nur Kinder einen Anspruch auf psychische Entlastung? Ich glaube, Erwachsene eigentlich ganz genauso.
Und warum nur bei den Ohren? Ne?
Warum nur bei den Ohren?
Große Nase könnte ja auch zum...
Hundertprozentig. Große Nase oder was auch immer. Oder das schiefe Kinn oder eine übergroße Brust.
Ja.
Du warst ja auch schon ästhetisch nicht ganz untätig in deiner Zeit in Bergmannsheil.
Ja.
Denn du hast nämlich schon eine Praxis gehabt, auch für ästhetische Medizin
im
minimalinvasiven Bereich. Also du bist eigentlich schon seit vielen Jahren auch Profi an der Spritze.
Ja, tatsächlich fing das sogar auch in Bergmannsheil schon an, weil, wie man sich vorstellen kann, so ein Chefarzt hat vieles anderes zu tun, sodass mein Chef dann auch häufig die Patientinnen, vor allem die zu ihm kamen, auch mal dann an mich verwiesen hat, als ich dann da schon längere Zeit gestartet hatte, das zu machen. Und aber Uniklinik ist nicht die erste Adresse, wo man hingeht, um sowas zu machen. Und weil es mir da schon so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann mit einer Freundin und Kollegin entschieden, komm, wir machen selber eine Praxis auf. Und haben dann die MeTime Ästhetik GmbH gegründet, was auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, auch dieser ganze Gründungsprozess. Da gehört ja auch einiges dazu, sich ein Konzept überlegen, Gedanken machen, wie will man das aufziehen. Dann kommt natürlich in Deutschland wieder viel Bürokratie noch dazu, aber nachdem wir das dann alles geschafft hatten, hat es echt sehr viel Spaß gemacht. Haben wir sehr viel, alles Minimalinvasive gemacht, also Botox, Filler, Biostimulatoren. Ein bisschen Fadenlifting auch und PRP, Botox gegen Schwitzen, also alles, was man so anbieten kann. Und schön fand ich aber eben auch, dass man als plastische Chirurgin dann anbieten kann, wenn man sagt, okay, minimalinvasiv, da ist jetzt eine Grenze erreicht.
Ja.
Konnte ich natürlich nicht dort anbieten, aber konnte eben dann auf die Klinik verweisen, sagen, da würde ich tatsächlich empfehlen, da bringt es jetzt nichts, irgendwie milliliterweise Filler zu injizieren, sondern da ist eine OP tatsächlich eher angezeigt. Kommen Sie lieber für die OP dann dorthin.
Das finde ich ist sowieso etwas, was eigentlich in jede fundierte Beratung reingehört und wo natürlich Voraussetzung ist, fundiert kann nur jemand beraten, der auch alles aus dem Portfolio anbieten kann oder zumindest darüber weiß, was geht und was wann indiziert ist. Ja. Ne? Wenn du halt eben nie Facelifts operiert hast und dich im Gesicht nicht vernünftig auskennst, dann versuchst du noch das hängende Bäckchen und den Hals mit dem 50. Faden glatt zu ziehen. Ja. Das wird halt eben nur ein Ergebnis zweiter oder dritter Klasse werden.
Genau.
Anstatt frühzeitig zu sagen, okay, jetzt spritzen wir nicht mehr und füllen das Gesicht nicht mehr kugelrund auf und ziehen nicht noch den x-ten Faden rein, sondern wir machen jetzt mal vernünftig Chirurgie. Insofern, so jede Altersphase hat so einen gewissen Behandlungsschwerpunkt. Mhm. Würde ich meinen, wenn du 20 bist, Anfang 30 ist eben Thema Facelift heutzutage mit den minimalinvasiven Möglichkeiten, die wir so an der Hand haben, noch kein echtes Thema für die allermeisten und einfach salopp gesagt auch nicht notwendig. Und dann irgendwann, egal wie man es dreht oder wendet, kann man zwar auch, wenn wir den Alterungsprozess hinauszögern können, mit all dem, was so nicht invasiv geht, kommt man an einen Punkt, da ist einfach ein bisschen schnödes Metall notwendig. Chirurgie, man macht eine kleine Narbe und dann hat man eben tatsächlich wieder den gewünschten Effekt, den man haben will.
Ja.
Und eben nicht durch 80. Spritze Hautfiller in der Wange.
Ja.
Ne? Welche Bereiche findest du besonders interessant in der Ästhetik? Also Gesicht, Filler, würde ich mal meinen, das ist dann nicht nur der nicht operative Bereich, sondern sicherlich auch der operative Sektor.
Ja, also was ich im Gesicht immer toll finde, ist so eine Oberlidplastik zum Beispiel, weil ich finde, die hat einen immensen Impact auf das Gesicht. Also das ist gut gemacht, ist es natürlich gar nicht so ein krasser Unterschied, sondern gut gemacht. Also ich finde irgendwie Renée Zellweger zum Beispiel ist immer so ein Beispiel, die sah einfach komplett anders aus hinterher. Ja. Das war so ein bisschen schade, weil ich finde, das hatte tatsächlich bei ihr auch vorher was in jüngeren Jahren, dass sie eigentlich eher so Schlupflider hatte. Das kann ja auch gut aussehen. Mhm. Aber ich finde, wenn das gut gemacht ist und dezent gemacht ist, dann sieht es einfach wirklich so, sieht man so erholt aus und das kriegt man dann mit keinem Botoxen der Welt hin, wenn man da eben einen krassen Überschuss hat oder Thema Facelift, hast du ja gerade schon angesprochen, wenn man da hinterher wie, ich will gar nicht immer so viele Negativbeispiele nennen, aber wenn man das einfach zu sehr aufspritzt und dann einfach grotesk aussieht, finde ich auch, das kann so einen krassen Unterschied machen, vor allem auch der Hals, wenn man sich dann nämlich das Gesicht anguckt und das ist super glatt gespritzt, aber der Hals passt dann nicht dazu, dann ist dieser ganze Effekt gar nicht so toll.
Genau.
Also da kann man dann, finde ich, mit einem Facelift irgendwie so einen schönen Effekt erzielen, der auch sehr dezent sein kann. Also der nicht, wie man das immer kennt aus den Medien oder aus, man sieht ja dann häufiger Bilder aus den USA, wo das vielleicht ein bisschen zu krass gestrafft ist. Wenn man das dann, finde ich, gut macht, dann kann man da tatsächlich einen tollen Effekt erzielen.
Das stimmt,
erzielen.
Aber auch in den USA ist so, das muss ja nicht nur immer überstrafft sein, sondern es gibt wirklich sehr, sehr viele total gute Chirurgen, die das sehr maßvoll und dezent machen, dass man einfach frischer aussieht. Ich habe jetzt ein super Beispiel. Ich war im April in Beverly Hills bei Ben Talley. Das ist einer der Facelift-Chirurgen an der Westküste, kann man glaube ich sagen. Mhm. Vielleicht Tim Martin und noch ein, zwei anderen, die das anbieten. Und seine Facelifts, das ist auch sein Ansatz, gehen einfach dahin, dass er sagt, die Leute sollen einfach natürlich und frisch aussehen.
Ja.
Also die sind nicht straff gezurrt, die sehen eben nicht aus wie eine Facelift-Patient, die sehen einfach wieder aus wie die jüngere Schwester ihrer selbst, muss
genau.
man sagen.
Ja.
Und das war eine total interessante und intensive Woche, die ich da verbringen konnte, um immer über die Schulter zu schauen. Und es gibt ja ganz verschiedene Facelift-Techniken, sein Dings ist im Wesentlichen Deep Plane Lift und er hat das ein bisschen modifiziert, er nennt das Aura Lift und wir hatten ja jetzt am Montag gerade, standen wir zusammen im OP, du hast schon mal ein bisschen mit reingeluckt und ich habe einen Deep Plane gemacht bei einer Patientin. Das ist einfach eine super coole Operation letzten Endes, wo der ganze Gewebsmantel zwar sehr komplex in einer sehr tiefen Ebene des Gesichts angehoben und gelöst wird, aber eben sehr spannungsfrei zur Verjugendlichung gerade des Mittelgesichts und des Halses beitragen kann. Also ich finde es einfach einen super nicen Eingriff.
Es war echt eine sehr, sehr schöne OP und ich habe auch direkt meinem Mann, der ist ja auch plastischer Chirurg, dann zu Hause abends davon berichtet, wie schön das auch war, bei dieser OP zuzugucken, wie du es operiert hast. Also super.
Also es geht wirklich toll. Sehr es ist cool. Einfach eine super Geschichte. Insofern auch die Amis über dem großen Teich. Viele von denen machen einfach einen total krass guten Job.
Ja.
Ich finde persönlich Gesicht ja auch spannend. Ist einer meiner beiden Foki. Neben Brust, was ich nun viel mache, mache ich eben viel im Gesicht. Lidplastiken, Nase, Facelift. Deep Plane Lip Lifts machen wir ja auch bei uns. Mhm. Auch das ist etwas, was als Procedure selber, als Bullhorn Lift, der so gängig ist. Aber dann ist immer die Frage, was für eine Technik macht man? Und wir machen bei uns ja dieses auch ein Deep Plane Lip Lift,
ja,
um eben einen besonders feinen Narbenzug hinterher unter der Narbe tatsächlich zu haben.
Ja. Hat auch, finde ich, einen sehr krassen Einfluss auf das ganze Gesicht, auf die Proportion, was mir noch vor ein paar Jahren nicht ganz so klar war. Also ich finde, das hat ja jetzt auch ein bisschen mehr Einzug hier in Deutschland gefunden, dass man das häufiger sieht, was vorher noch so ein bisschen als No-Go bezeichnet war, was ich gar nicht verstehe, weil ich echt finde, dass das ein sehr guten, also stellt hat einfach super, die Proportionen gut wieder her.
Genau, richtig. Und das ästhetische Verstecken hat sich auch komplett gedreht,
ja,
muss man sagen. Als ich noch angefangen habe als junger Assistent, war das so, wie ich die Oberlidplastiken in der Klinik gelernt habe, war okay, definitiv,
ja,
aber nicht in der Tiefe und mit dem ästhetischen Hintergrund, den man heute, den ich heute jetzt ansetze, um zu verstehen, was macht eigentlich überhaupt ein schönes Oberlid daraus. Denn einfach nur ein bisschen Haut wegschneiden. Ich will nicht sagen, das kann jeder, aber das ist erstmal leicht gedacht,
ja,
und wird auch überall vielerorts angeboten. Aber ganz so einfach ist es nicht. Die Indikation muss stimmen. Und es ist eben häufig nicht nur Haut wegschneiden, es ist eben auch manchmal was wieder hinzufügen.
Ein
bisschen Mikrofett transplantieren, an die Tränendrüse denken, kleine Fettlappen in der Tiefe verschieben miteinander, das Ganze in Beziehung zu setzen zur Form der Augenbraue und der Unterlidkante. Da gibt es dieses sogenannte Three-Arch-System, also die drei Bögen, die miteinander harmonieren müssen. Also da gibt es schon eine ganze Menge zu beachten, auch für so eine vermeintlich kleine Operation am Oberlid.
Ja, generell muss man so ein bisschen ganzheitlicher denken.
Sollte man ein bisschen ganzheitlicher an die Geschichte rangehen. Hast du noch ein anderes Steckenpferd neben dem Gesicht?
Körperstraffung mache ich auch super gerne.
Habt ihr wahrscheinlich auch in der Klinik ganz häufig gemacht, so nach Gewichtsreduktion?
Genau, also es kam tatsächlich sehr häufig vor, dann natürlich immer als Kassenleistung, also schon eher die ausgeprägten Fälle, wo man wirklich dann viel Haut und auch damit viel Gewicht wegschneidet, auch wenn es eigentlich nur ein Hautlappen ist, hatte man dann da häufig irgendwie 4, 5, 6 Kilo einfach resiziert, also weggeschnitten. Und das macht natürlich auch dann ein krasses, neues, tolles Körpergefühl für die Leute. Also die waren auch immer tatsächlich sehr, sehr dankbar. Es sind ja auch Leute, die viel Geschichte schon hinter sich haben.
Ja.
Manchmal, was überhaupt zum zur Gewichtszunahme geführt hat, aber was dann auch wieder irgendwie die Motivation zur Abnahme gegeben hat. Fand ich auch immer interessante Patienten und Stories dahinter. Und irgendwie so den ganzen Körper zu formen, vielleicht auch hier und da nochmal mit einer Absaugung zu kombinieren, die natürlich dann nicht die Kasse übernommen hat, aber wo die Patienten gesagt haben, das und das, wenn man es dadurch noch schöner hinkriegt, ist es mir wert, lasse ich dann noch zusätzlich machen. Hat auch echt immer viel Spaß gemacht und mache ich weiterhin auch natürlich sehr gerne.
Ja, und das hält es letzten Endes ja auch ganz abwechslungsreich, ne? Dass man nicht nur sagt, ich bin jetzt hochfokussiert auf einen einzigen Eingriff, ich mache nur das linke Ohrläppchen, sondern ich kümmere mich halt eben um so ein Gesamtkonzept. Ich finde auch, dass Ästhetik eigentlich ein bisschen funktioniert wie so eine mechanische Uhr. Da hast du ja nicht nur ein Zahnrad drin, sondern ganz viele Zahnräder, die du brauchst, die miteinander vernünftig funktionieren müssen, damit eben auch die Uhr vernünftig angezeigt wird.
Ne? Ja.
Und Ästhetik, finde ich, funktioniert letzten Endes ganz genauso. Was nützt dir die perfekte Nase, wenn das Gesicht und die Augen ansonsten nicht dazu passen, letzten Endes. Ne? Dann lieber ein paar kleine Imperfektionen, aber alles auf einem guten Level, sodass es harmonisch füreinander aussieht.
Ja, genau.
Und dass man einen guten Gesamteindruck hat, tatsächlicherweise. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, in deiner Praxis immer
sehr
noch.
Sehr gute Antwort. Fangfrage.
Und mit mindestens 3 vollen OP-Tagen in der Woche.
Noch bessere Antwort. Bist eingestellt. Hatten wir ja schon.
Super. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, man lernt nie aus.
Ne?
Man hat immer was, was man optimieren kann und wo man lernen kann. Nicht nur jetzt bei dir natürlich, sondern auch weltweit.
Ja.
Über den Tellerrand hinausblicken.
Kann ich auch nur empfehlen, dass man die Kontakte, die man bereitstellen kann, dann auch mal nutzt, um hier und dazu zu gucken. Das ist etwas, was mir persönlich super viel gebracht hat, Ideen. Wir hatten mit dem vorigen Podcast-Gast hier gerade mal gesprochen, auch kurz noch am Rande des Podcasts über Männerbrust. Auch das gibt es ja, dass ein bisschen Drüsenkörper hinter der Brustwarze sitzt. Und normalerweise wird das immer über einen Schnitt am Warzenhof entfernt. Das machen wir bei uns im Prinzip fast narbenlos über so einen 8 mm Zugang, der auch gar nicht im Bereich der Brust liegt. Und der Trick dafür hat mich eine Reise nach Toronto gekostet, tatsächlicherweise. Von einem, den ich in St. Petersburg auf dem Kongress kennengelernt habe. Ich habe im Saal 1 operiert, er in Saal 2. Ich dachte, er ist total durchgedreht, weil der hat die Brüste hinterher zugetackert nach einer Brustreduktion. Das sah aus wie auf dem Schlachthof. Ich dachte, der spinnt. Und hat da Bilder präsentiert am Nachmittag im Kongresssaal. Und ich dachte, boah, die Narben sehen aber trotzdem so richtig gut aus. Mhm. Wie kann denn das sein? Und dann sagte er, ja, es ist einfach, ich entferne die Staples sehr frühzeitig und mache das dann so und so. Und dann dachte ich, ich glaub dir nicht. Ich bin dazu deutsch. Ich will das sehen, dass du das mit deinen Patienten auch so machst.
Ja.
Dann habe ich gesagt, kann ich dich besuchen kommen? Ja, kannst besuchen kommen. Ein Ticket gekauft, bin rübergeflogen, habe den da auch eine Woche begleitet. Und da habe ich dann unter anderem auch diese narbenfreie Entfernung der Gynäkomastie gelernt letzten Endes. Also man ist eine Woche aus dem Business raus irgendwie, aber man nimmt eben auch Dinge mit, die du ansonsten nirgendwo anders siehst.
Ja.
Und das ist ganz cool. Und so baut man so über die Jahre so ein bisschen Spezialportfolio auf.
Ja. Ja, letzten Endes muss man dann seine eigenen Erfahrungen auch sammeln und sich das rausfischen, was man selber als am besten dann bewertet. Ne?
Ist wie so ein Koch, der ja auch nicht nur bei Blockhaus lernt, sondern in Wirklichkeit man nach Frankreich geht und nach Italien und vielleicht mal nach Japan, um die verschiedenen Küchenstile zu lernen.
Ja.
Kann man sagen.
Aber es ist lustig, dass du es mit den Tackernadeln sagst. Meine Chefin, ich war ja auch noch in einer Praxisklinik für Ästhetik schon während meiner Tätigkeit im Bergmannsheil tätig. Und meine Chefin dort hat auch immer über die fein säuberlich fortlaufende Intrakutannaht immer noch getackert.
Ach Quatsch.
Und hat die dann auch relativ frühzeitig entfernt. Aber mein Chef in der Klinik, der war immer komplett gegen Tacker. Also immer man wusste, okay, es ist Chefvisite, bloß nicht irgendeine getackerte Tackern. Wunde präsentieren. Das heißt, da hat man dann auch erstmal wieder so einen kompletten Richtungswechsel erlebt und aber gesehen, okay, beides, also viele Wege führen auch zum Ziel häufig. Und
richtig, genau. Man muss sie nur richtig umsetzen.
Genau.
Tatsächlich, ich kenne einen Franzosen, der tackert die Facelifts zu.
Mhm.
Der hat zwar total Spaß daran, die Facelift-OP durchzuführen, aber am Hautverschluss, das geht ihm voll am Dings vorbei. Und dann nimmt er einen Tacker und stapelt das Gesicht zu.
Ja.
Und am zweiten Tag nach OP werden dann alle Tacker entfernt. Und dann kommen da kiloweise kommt Kleber drauf. Und Stereostrips und so weiter, das machen dann seine Damen und ich sag mal so, es wäre jetzt nichts für mich persönlich, ich denke, das Auge ist mit und wenn du so eine ganz tolle OP machst, dann muss das hinterher auch irgendwie gut aussehen.
Ja.
Da möchte ich als Patient potenziell auch keine Tacker im Gesicht haben und füge keinem anderen zu, was du nicht auch selbst haben möchtest, ne?
Sieht ja sowieso schon immer relativ wild aus in den Tagen danach.
Ja, genau, sieht relativ wild aus, das stimmt.
Auch immer schön zu sehen, wie so ein Gesicht abheilen kann, finde ich. Also das finde ich echt immer super, weil man erst denkt, oh Gott, ganz schön geschwollen und ganz schön grün und blau überall. Und am Ende ist es eigentlich eine Woche später, sieht schon alles ganz anders aus. Da muss man nicht noch unbedingt die Tacker im Gesicht haben.
Das stimmt. 3 Personen, die du gerne treffen würdest, wenn du es dir aussuchen könntest.
Spontan habe ich letztens mal drüber nachgedacht, welche Karten zu verkaufen waren. Habe Kerkeling.
Ach was.
Den finde ich irgendwie super und der hat jetzt irgendwie ein neues Buch geschrieben und ich finde, den habe ich persönlich so ein bisschen vermisst in der so deutschen Öffentlichkeitslandschaft. Mhm. Den würde ich gerne mal treffen und mich mit dem unterhalten, ob ich ihn dann auch so sympathisch finde, wie ich denke. Vielleicht gar nicht unbedingt irgendein Celebrity, sondern einfach mal jemanden aus meiner Familie, die schon lange tot sind, von denen man irgendwie nur was hört oder wo vielleicht auch durch Krieg und so weiter auch selbst mein Großvater gar nicht so viel drüber erzählen kann, um einfach mal zu wissen, wer hat meine Familienmitglieder so geprägt und irgendwie beeinflusst, was mich jetzt wiederum auch beeinflusst, was aber niemand mehr erzählen kann. Also so eine bisschen Reise in die Vergangenheit. Und dritte Person, wahrscheinlich sagt dann jeder irgendwie Michelle Obama oder so, aber
keine Ahnung, also ich jetzt nicht zwangsläufig, aber
wobei vielleicht Hor Findlay, mit ihr sich mal ein bisschen unterhalten über Brustchirurgie und...
Habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe Holf Hindley, also Madame Holf Hindley oder Frau Holf Hindley ist ja kanadische plastische Chirurgin, hat eine Technik entwickelt oder sagen wir mal weiterentwickelt der vertikalen Brustverkleinerung. Also nur über einen I-Schnitt um die Brustwarze und senkrechte Geschichte. Auch eine wilde Story. Sie wird ja wahrscheinlich nie meinen Podcast hören, deswegen auch Wumpe. ich war in München, ich war in München, auf einem Kongress und sie hat live operiert.
Ja.
Hat ihre Technik vorgeführt und ich war mit meinem damaligen Oberarzt, ich war noch Assistent oder fortgeschrittener Assistent da und wir haben uns das angesehen. Die war am Operieren, die hat also die ganze Zeit nur Blutstillung gemacht, ich sag mal da ein bisschen rüber gebrutzelt in der Tiefe mit dem Monopolar und keine Drainagen eingelegt und nichts. Und wir dachten beide so, Alter, also ob das so eine geile Idee ist, weiß ich auch nicht. Ne? Ich war auch so ein bisschen zögerlich, ich dachte, boah, die muss ja wissen, was sie dann eher so, bin nicht so ganz sicher, na egal. Was interessant war, am nächsten Morgen, also am zweiten Kongresstag, gab es dann die Visite und auch die Nachschau der Patienten. Riesenhämatom auf beiden Seiten.
Ja.
Total groß. Ich dachte, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder in den OP gehen. Ne? Also ist das mal so, auch wenn man sehr erfahren ist, kann sowas mal sein. Das wird sie bestimmt, da gehe ich fest von aus, zu Hause ganz genauso operieren. In den meisten Fällen geht es halt eben gut.
Ja.
Und manchmal kommt Mutter Natur dann um die Ecke galoppiert und zeigt dir einfach mal kurz den Mittelfinger.
Vor allem bei so Live-OPs dann.
Vor allem bei solchen Sachen kann das passieren. Und it is what it is. Ne?
Ja.
Und dann muss man das halt eben auch handeln. Und da ja, gehört mit zum Game dazu. Ne? Ich glaube, das ist das, was mir persönlich in der Anfangszeit der Selbstständigkeit besonders schwer fiel, dass man nicht jede Situation von Anfang an geplant kontrollieren kann.
Ja.
Etwas läuft super gut bei der Operation und hinterher hast du doch irgendwie ein Problem und denkst du so, fuck, Entschuldigung, warum ist das jetzt so?
Ja.
Es lief doch alles super. Wieso schwillt die so? Warum ist dies und das und jenes halt? Ne? Aber so ist tatsächlich unser Beruf, das gehört eben mit dazu. So ist Chirurgie. Deswegen denke ich immer, das Einzige, was wir den Patienten versprechen können, ist, wenn sie sich für uns entscheiden, dann gehen wir den Weg mit ihnen, bis es gut ist.
Ja.
Und wenn es halt eben schwierig wird oder ein Problem gibt, dann müssen wir das zusammen durchstehen. Keinem kann man versprechen, dass alles immer nur rosig ist.
Ja. Ne? Mein erster leitender Oberarzt, hallo Adi, hat immer gesagt, man muss sich immer zu Ende kümmern. Das war immer so sein Zitat, was glaube ich alle Assistenten und Assistentinnen aus jeder Besprechung mitgenommen haben, was auch einfach sich über die Jahre hinweg komplett immer bewahrheitet hat. Also man kann auch niemand anderes damit beauftragen. Man muss sich einfach selber bis zu Ende kümmern, um sicher zu gehen, dass es dann so wird, wie man sich das vorgestellt hat und wie man es auch mit den Patienten und Patientinnen besprochen hat. Und das, finde ich, gilt in der Klinik, genau wie du es jetzt auch gesagt hast, auch für die Ästhetik ganz besonders. Also einfach sich immer zu Ende kümmern. Dann kann auch eine Komplikation, die man manchmal auch eben gar nicht selber in den Händen hat, da wird dann gar nicht dem Ganzen irgendwie einen großen Abbruch tun, solange sich die Patienten und Patientinnen auch einfach gut bei einem aufgehoben fühlen und wissen, man ist für die da und lässt die dann nicht hängen.
Es ist eben am Ende einfach Medizin.
Ja.
Ja, es wird super spannend. Ich freue mich drauf, wenn du im Januar dann tatkräftig zu uns stößt.
Ja.
Du kommst jetzt in den nächsten, ich will nicht sagen Stunden, aber in den nächsten Tagen wird man dich auch schon auf unserer Webseite finden mit unserer, mit deiner Vita.
Mhm.
Dann kommt der Podcast raus, sodass die Patienten dich schon ein kleines bisschen kennenlernen können. Du wirst freigeschaltet im Online-Kalender und wer dann schon fürs nächste Jahr, also ab Januar ist sie da, Termine haben möchte in der Beratung, in der Sprechstunde von Frau Dr. Maria Dattras, der ist herzlich eingeladen, dann über unsere Webseite, den Online-Kalender oder sonst auch telefonisch einfach uns durchzuklingeln bei der Hanse Ästhetik und zu sagen, Mensch, die war so sympathisch, die Frau Dr. Dattras, die würde ich jetzt gerne einmal sehen und bei ihr meinen Facelift machen lassen oder meine Bauchstraffung oder whatsoever.
Ja, sehr gerne. Macht alle Termine.
Macht alle Termine, ihr seid in wirklich guten Händen. Ich durfte die Arbeiten schon sehen. An Vorher-Nachher-Ergebnissen von Altpatienten, die können wir hier natürlich im Podcast nicht zeigen, aber in der Live-Beratung hat jeder Patient bei uns natürlich immer mal einen Einblick darauf, was hat man schon gemacht, wie kann sich ein Eingriff entwickeln und insofern, das kann ich nur jedem warm ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen, denn das lohnt sich. Insofern, Maria, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist heute, dass wir einen kleinen Abriss bekommen haben über das, was du schon gemacht hast und das, was du bei uns planst. um mit uns gemeinsam Hanse Ästhetik noch größer zu machen, als wir momentan sind. Es ist immer eine spannende Reise, auf der wir uns bewegen. Und die gehen wir dann weiter gemeinsam.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf und habe mich gefreut, heute hier sein zu dürfen.
Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Hörer, das war der Podcast heute mit unserer zukünftigen neuen Kollegin. Wir hoffen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen und könnt jetzt schon ein gedankliches Bild davon euch ausmalen, wie so eine Beratung bei Frau Dr. Datras ablaufen könnte. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ihr Fragen habt an die junge Kollegin oder an mich, dann einfach einen Kommentar schreiben, die Glocke drücken, den Kanal abonnieren, uns allen Freunden und Verwandten natürlich weiterempfehlen, was den Podcast angeht. Und dann freuen wir uns über jede Frage, die kommt, und jeden Patient, der den Weg zu uns findet. Wir wünschen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.